Sie hören einen Podcast von DRS1.
Heute tun wir im Treffpunkt eine ganz dicke, schwere Türen auf. Türen zu einem Bunker. Der Treffpunkt geht heute nämlich tief in den Berg rein oder tief rein in eine Facette Schweizer Mentalität. Verbunkern, Sicherheit, sich zurückziehen, einigeln. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Schweizer Film «Beresina». Da ist ein alter Visionär, der einem russischen Callgirl ganz stolz eine Bunkeranlage zeigt.
Praktisch ist das ganze Land unterhöhlt. Mit den richtigen Schlüsseln kannst du vom Bodensee bis nach Genf durchmarschieren. Unterirdisch.
Vom Bodensee bis nach Genf unterirdisch mit dem richtigen Schlüssel. Der Treffpunkt hat heute nicht gerade diesen Schlüssel, aber doch einen, der ihm einiges auftut. Er gibt uns Zugang zu einem Ehepaar, der Bunker in der Schweiz aufspürt und fotografiert. Ein Schlüssel zur Frage, wo müsste ich eigentlich her, wenn es Alarm gibt? Wo ist mein Schutzraum? Und dann brauchen wir Schlüssel zu Bunkern, die nicht mehr gebraucht werden und neue Besitzer suchen. Und gerade als erstes der Schlüssel zur Festung in Stanzstadt, die heute ein Museum ist. Und der Schlüssel in der Hand hat Simon Hulliger. Guten Morgen. Wir kommen noch mal rein in die Szene aus dem Schweizer Film «Beresina», wo ein Altdivisionär einem russischen Callgirl erklärt, für was die Bunker, die Festungsanlagen, eigentlich sind.
Und hier hätten sich die Soldaten versteckt, wenn der Hitler gekommen wäre.
Nein, doch nicht versteckt, bereitgehalten. Die ganze Armee, das ganze Kommando, die ganze Regierung hat bequem unter den Bergen Platz. Spitäler, Küchen, Speisesäle, Freizeiträume, Sportanlagen, Kinos, ökumenische Kirchen und Vorräte für Jahre.
Und die anderen Menschen?
Welche anderen?
Ja, welche anderen? Die Bunker, die sind zum Teil wirklich eindrücklich ausgestattet und von aussen sieht man nichts oder auch fast nichts. Wir können so eine Festungsanlage jetzt anschauen in Stansstaad im Kanton Nidwalden. Meine Kollegin Edith Gilmann ist dort. Edith Gilmann, hat man denn jetzt den Bunker leicht gefunden? Also sieht man den von aussen?
Nein, also mir jetzt gerade gedacht von diesen Operationssälen und Küchen und Apotheken und was so alles gerade in diesem Turm beschrieben worden ist. Das sieht man überhaupt nicht, wenn man so eine Festung anfährt. Wenn man anfährt, ist das einfach mal ein Fels. Also man kommt auf Stansstaad, bückt dann so ein kleines Strössli ab. Rechts geht der Fels drauf, links geht es im Vierwaldstättersee rein. Und irgendwann kommt rechter Hand am Felswand noch so ein Bretterverschlag, also so Schrebergartenhäuschen eigentlich. Und das wäre dann der Eingang zum Museum. Und das, was dann wirklich spektakulär ist, das Labyrinth, ist dann dort erst dahinter. Also von aussen sieht man wirklich nichts.
Und genau in das Labyrinth kannst du ja dann reingehen. Im Moment bist du aber noch vor dran. Was erwartet dich drin? Kannst du dir das ein bisschen vorstellen?
Ja, reingeüchselt habe ich natürlich schon einmal. Und also es ist schon ein bisschen gefürchtig, da hat es mich gedacht. Also es ist erstens einmal kalt, ich muss dann die Daunenjacke noch anlegen. Aber das werden wir in der zweiten Stunde hören. So, mehr als einen ersten Eindruck, gefürchtig habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Aber spannend eigentlich, bei diesen Festungen ist ja auch noch Geschichte. Und ich habe darum zwei Experten heute bei mir hier an Vierwaldstättersee auf Stansstaad bestellt. Das eine ist der Sepp Baumstab. Er hat selber jahrelang Dienst geleistet im Berg. Und zwar ist er Festungswächter oder Festungswachtoffizier so gern gewesen. Und ich habe in der Broschüre von dem Museum mal ein bisschen geblättert heran und gesehen, die Festung war in Planung gewesen, 1940. Das EMD, damals das eidgenössische Militärdepartement, eben das EMD gewesen. Das kann ja kein Zufall sein, dass man angefangen hat, im Zweiten Weltkrieg an dieser Festung umzustudieren, oder?
Das war sicher kein Zufall gewesen. Ich möchte daran erinnern, wo der Krieg losgegangen ist, 1939, hat die Schweizer Armee schon Festungen gehabt. Schwergewicht Gotthard, Semmeris und Sargans. Und dann ist ja bekannt, die Schweiz war ringsum bedroht gewesen, vom Herrn Hitler und vom Kamerad Mussolini. Und aus der Bedrohung heraus hat der General Guison den Redwi-Gedanken entwickelt. Und wir sind hier genau am nördlichen Rand des Redwi. Und dann ist die Festung Führungen 1941-42, also während dem Krieg, gebaut worden und ein Haufen andere auch. Man hat welle verhindern, dass unter keinen Umständen Gegner, also die deutsche Armee, von Hergiswil Richtung Obwalden und Nidwalden kann vorstossen.
Also der Standort Stansstaad, vielleicht ein bisschen konkretisiert, darum, weil das da so wie ein Tor hätte sollen, geben sollen. Da ist es so eng, dass man hätte können sagen, gut, da machen wir jetzt so einen Schwerpunkt in der Festung oder in der Verteidigung.
Das ist ganz klar. Es ist eine alte Weisheit, man sperrt an der engsten Stelle. Das haben unsere Vorfahren schon gemacht. Das hat man auch damals die Idee gehabt. Und Ruhmstandstaat war ideal zum Sperren. Und ihr müsst euch das so vorstellen, in Hergiswil hatte es eine Infanteriekompanie. Die hatte den Auftrag gehabt, sperrt im Raum Hergiswil, angelehnt an den Lopper, den Eingang ins Redwi. Und das kann eine Füsilier- oder eine Infanteriekompanie nicht mit eigener Kraft machen, da braucht es nur Artillerieunterstützung. Und diese Festung ist für das gebaut worden. Dass man dort hat einen Sack stark sein wollte, möchte ich folgende Tatsache erwähnen. Es haben über 40 Festungskanonen können auf Hergiswil schiessen. Das wäre kein deutscher Chip richtig gebaut und nicht gebaut.
Man darf es sagen, Sie haben es mir vorher dann erzählt, Sie haben morgen Geburtstag und werden 70. Voraus sollte man ja nicht gratulieren, aber sagen es darum, weil wenn Sie 70 sind, haben Sie diese Zeit ja selber zwar noch als Bub miterlebt. Können Sie sich noch besinnen, wie das war, wo man die Festung gebaut hat? Hat man dort gewusst, was genau vor sich geht in diesem Berg?
Das Volk hat schon gewusst, dass da etwas Militärisches gemacht wird, aber nur das. Was drinnen für Einrichtungen sind, z.B. Bewaffnung und technische Einrichtungen, hat das Volk nicht gewusst.
Hat man denn da auch eine Geheimschweigeklausel unterschreiben, wenn man zum Beispiel in der Baufirma war, wo da die Festung ausgebaut hat? Wissen Sie das?
Ganz sicher. Da hat kein einziger Ausländer in diesem Loch geschafft. Es waren alles Einheimische. Übrigens, die Firma war die Franz Maurer AG von Beckeried. Freut mich, weil ich auch ein Beckerieder bin. Und das ist ganz klar, das sind alles einheimische Arbeiter gewesen. Und die Festung ist auch in einer Rekordzeit gebaut worden. Auf das würde ich dir gerne eine Auskunft geben.
Man hat sie gebaut, glaube ich, innerhalb wirklich von ein paar Monaten fast, oder?
Jawohl, das ist enorm, was die geleistet haben. Ich tue das gerne erwähnen. Am 3. Februar 1941 haben sie angefangen mit dem Bui. Und Andy Rohbui ist am 31. Juli 1941, also circa ein halbes Jahr. Warum das in dieser Rekordzeit? Erstens, ist die Schweiz ringsum bedroht gewesen. Und aus der Bedrohung heraus entsteht automatisch Motivation. Das ist heute noch so. Zweitens hat der Buimeister das Messer am Hals gehabt. Wenn er nicht auf den Tag fertig ist, hat er so und so viel Strafe müssen zahlen. Und drittens, und das ist noch ganz entscheidend, haben sie andere Arbeitszeiten gehabt wie der Hit. Die haben von Montag bis und mit Samstag in zwei Schichten an 11 Stunden gearbeitet. Das müsst ihr euch vorstellen, der arme Mineur hat 11 Stunden pickert mal 2 Franken. Das war der Tageslohn.
Also wenig Lohn für strenge Arbeit. Die Festung, die ist noch dann jahrelang im Betrieb gewesen, Herr Amstadt. Man hat sie aber zugetan, dann im 87, also kurz vor dem Ende vom Kalten Krieg, hat mit Umstrukturierungen in der Armee in der Schweiz zu tun gehabt, mehr jetzt als im internationalen Kontext. Bei mir ist auch Nathalie Unternährer, sie ist quasi die Museumschefin, die über den Museumsteil von heute, also über die moderne Nutzung vom Museum etwas weiss. Ist das sofort klar gewesen, dass man aus dieser Festung, die man für militärische Zwecke nicht mehr braucht, hat Frau Unternährer, dass man ein Museum macht?
Also die Idee ist schon sehr früh entstanden, eben etwa im 87. Wir haben dann angefangen, Abklärungen zu machen. Es ist dann auch die Idee entstanden, dass die Offiziersgesellschaft Nidwalden, die könnte betreiben, aber nach Berechnungen und Konzeptarbeit ist festgestanden, das geht einfach nicht. Und da hat der Kanton, also bereits die Regierung, signalisiert, das wäre eine gute Idee. Und es hat dann aber noch einen Landratsbeschluss gebraucht, damit dann Festung können als kantonales Museum etabliert werden.
Also man musste ihn ein bisschen finanziell unter die Arme greifen quasi. Vielleicht noch ein Wort zu dem, was drin ist. Die Festung war von den 40er bis zu den 80er Jahren in Betrieb. Wie hat man denn sich entschieden, wie als man das Museum innen dran will aussehen lassen? Hat man Sachen aus den 40er Jahren wieder irgendwo mühsam zusammensammeln oder ist das alles noch drin gewesen?
Also fürs Militär ist schon ab den 60er Jahren klar gewesen, dass die Festung zu klein ist, um die noch weiter auszubauen und immer wieder drin zu investieren. Und das ist schlussendlich dann auch unser Glück gewesen, weil ausser bei den sanitärischen Anlagen, Lüftungen und so, hat man nicht viel verändert. Also man sagt, dass etwa 95% noch aus der Kriegszeit vorhanden ist. Und von dem Sinn hat man gar nicht viel müssen machen, um ein Museum daraus zu machen.
Also es sieht wirklich noch aus wie damals, wie in den 40er Jahren, wo die Bedrohung wirklich noch da war und spürbar war in der Schweiz. Herr Amstadt, Dienst geleistet haben Sie zwar nicht während dem Zweiten Weltkrieg, aber Sie haben einen Haufen Jahre im Berg Dienst geleistet, bevor wir reingehen. Mir hat es schon ein bisschen geschmuchtunkt, als ich reingeschaut habe. Kriegt man nicht den Bergkoller eigentlich? Ist Ihnen das je passiert?
Mir sicher nicht, sonst hätte ich den falschen Beruf gehabt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe x-hundert Tage Dienst geleistet unterirdisch. Und die Leute, die den Koller rüberkommen, sie kann man in einer Hand abzählen. Das sind genau die gleichen Leute, die in einer Bahn, in der Schwebebahn zum Beispiel, wo 80 Personen nebeneinander stehen, die plötzlich schwitzen und bleich werden, das sind die, die Platzangst haben. Aber das ist kein Problem, weil eine ganze Kompanie in dieser Anlage war. Man hat Ausbildung betrieben, man hat Kameraden um sich gehabt, man hat dort verpflegt, man ist vom Arzt versorgt worden und am Abend haben wir einen Jass geklopft und ein Glas Wein getrunken.
Also, eine Operationssaal oder mindestens ein Ärztezimmer, habe ich mir sagen lassen, hat es in dieser Festung drin. Das sind zwar alles Gerätschaften aus den 40er, 50er Jahren, ich weiss nicht, ob mir die von dem gut tun würden. ich probiere es nachher mit dieser Festung anzuschauen. 200 Meter Stollen geht es hinten. Mal schauen, ob ich den Bergkoller bekomme oder es einigermaßen unbeschadet überstanden.
Sie sind natürlich gespannt, was Edith Gilmann dort drinnen antrifft. Und apropos Bergkoller, apropos so ein bisschen beklemmende Gefühle, ihr enge Klaustrophobie. Und das ist noch das Thema im Treffpunkt auf der Seite, etwa dem 20 ab 10. Und was Edith Gilmann in diesem Bunker alles sieht, ihre Eindrücke dort drinnen, das erfahren wir dann Ende der nächsten Treffpunktstunde. Nicht von innen, sondern von aussen, dafür in rauen Mengen. So kennt das Ehepaar Christiane und Sarko Hanzek Bunker in der Schweiz. Sie suchen sie, machen Fotografien davon und stellen die aufs Internet. Wir reden mit ihnen über das Projekt in wenigen Minuten.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world it's not, it's love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know.
Fotografieren war immer ein Hobby von ihnen, eine Leidenschaft. Früher haben sie vor allem Prominente gefotelt oder ein Naturphänomen. Heute fotografieren sie Bunker. Ich begrüsse das Ehepaar Christiane und Sarko Hamzek aus Goldach. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die tut Bunker fotografieren, tut die nachher aufs Internet stellen. Was war der letzte Bunker, den ihr fotografiert habt? Wisst ihr das noch?
Wir sind gerade gestern oberhalb von Andermatt ein Stückchen fotografieren.
Ja, das stimmt. Du hast die in diesen Dies vergessen.
Die in diesen Dies ist richtig. Ja.
Das ist auch mit grossen Reisen verbunden, merke ich. Das ist so. In der Schweiz. Was fasziniert jetzt euch an dieser Aufgabe, Bunker zu fotografieren? Wie ist die Idee entstanden?
Oh, die Idee entstanden, das war eigentlich sehr eine spontane Idee gewesen. Am Sonntagnachmittag, wo wir gerade nichts Besseres zu tun hatten, sage ich mal, habe ich gedacht, ja, gehen wir mal ein neues Projekt anfangen und habe gesagt, du, komm, Christiane, da bei uns im Nachbardorf, dort hat es doch noch ein paar alte Bunker und eine Festung, das wäre doch mal etwas, was wir noch nie fotografiert haben. Fahren wir mal hin, fotografieren die mal und ja, das haben wir am Sonntagnachmittag gemacht, letztes Jahr, und so hat es angefangen.
Und mittlerweile ist es ein riesiges Projekt geworden. Eben, da habt ihr auch auf das Internet gestellt, wo das Interesse so gross war. Wie findet ihr denn jetzt die Bunker? Also, ihr habt gesagt, eben, die sind die Sandermatt. Wie wisst ihr, wo das so eine Anlage steht?
Im Normalfall kriegen wir auch Informationen von anderen Leuten, von ehemaligen Festungswächtern, von Leuten, die sich dafür interessieren. Man kann auch teilweise im Internet vom Bund Sachen herunterladen, wo drinnen steht, wo solche Sachen sind. Und mit der Zeit kriegt man auch ein Näsli dafür, wo solche Bunker stehen und wo sie auch Sinn gemacht haben. Und dann findet man sie einfach.
Was sind denn so typische Zeichen dafür, dass da etwas sein könnte?
Typische Zeichen? Sehr gut, also mal so die Toblerones. Die kennt jeder von uns, wenn sie irgendwo in der Landschaft stehen.
Also da die Zacken aus Beton.
Genau, ja. Wie ein untrügliches Zeichen dafür, dass irgendwo was betoniert könnte stehen. Andere Zeichen, die man auch sieht, sind die rechteckigen Deckel in der Strasse. Und meistens auch, wenn man am Laufen ist und an einer Stelle ein Wohnhaus sieht, wo normalerweise doch gar kein Wohnhaus kann stehen, vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen und dann merkt man, dass es nicht ein Haus ist, sondern nur ein Betonklotz mit aufgemalten Fensterläden, mit aufgemalten Türen. Ja,
Augen für was sind denn eigentlich die Toblerone? Habe ich mich immer schon gefragt. Was ist denn das eigentlich genau?
Ja, die Toblerone, das sind eigentlich Panzersperren gewesen, sogenannte Geländepanzerhindernisse, die dafür hätten sollen sorgen, dass der Panzer da nicht durchfahren kann.
Ah, oh, voilà, Panzerspiel. Ja, du hast schon angesprochen, das ist zum Teil sehr gut tarnet, eben Häuser, die gar keine Häuser sind. Was ist so ein bisschen das Verrückteste, was ihr schon angetroffen habt in Sachen Tarnung?
Ja, das Verrückteste, also es ist immer wieder seltsam, wie die Sachen getarnt sind. Also einerseits sind es Bunker, wo Häuser drauf gemalt sind, es sind Bunker, wo Hütten drum gebaut sind, teilweise sind sie auch im Boden innen versteckt, also dass man sie wirklich suchen muss, weil sie mit Laub und Geäst abdeckt sind. Das ist ganz unterschiedlich, was man da antrifft.
Und findet ihr das immer, oder hat sie da schon auf die Arnungen reingehauen?
Nein, wir sind auch schon rundum gelaufen und haben es nicht gefunden und haben sie erst beim zweiten Anlauf dann gefunden, weil man uns gesehen hat, doch, dort muss was sie.
Also wo ist es denn?
Also jetzt der, den wir am längsten gesucht haben, mag ich mich erinnern, das war ein kleiner Minenwerfer im Zürcher Wieland. Der war mitten im Wald rein und von außen hat man eigentlich nicht mehr gesehen als zwei Blechdeckel. Aber man muss vielleicht zu unserer Entschuldigung sagen, es war Sonntagmorgen, es hatte auch noch Nebel im Wald gehabt. Und im zweiten Anlauf haben wir festgestellt, ja, wir hätten nur 5 Meter weiterlaufen sollen, dann hätten wir ihn gefunden gehabt. Oder?
Also. Aber eben, die sind tarnet und es gibt ja auch solche, die wirklich auch noch geheim sind. Wie ist denn das, wenn die fotografieren und aufs Internet stellen? Das darf man ja zum Teil eigentlich gar nicht.
Ja, das ist richtig, das ist sehr eine sehr berechtigte Frage. Die Regelung ist eigentlich relativ klar. Was man sieht, darf man fotografieren. Was man nicht darf, ist sagen, wo das steht. Also wenn Sie jetzt eine geheime Anlage fotografieren und eine Ortstafel nebendran steht, dann sollten Sie die mit Vorteil nicht ins Internet tun. Wenn es aber nicht ersichtlich ist, wo das jetzt die Anlage steht, dann darf man die gemäss Regelung veröffentlichen. Und wir versuchen uns immer an die Einschränkungen zu halten. Und im Zweifelsfall tun wir lieber einmal mehr nicht sagen, wo es ist, als einmal zu viel sagen, wo es ist.
Und hat er Reaktionen schon gehabt jetzt von Seiten Bund?
Also bis jetzt eine offizielle Reaktion haben wir noch nie gehabt, was für uns ein Zeichen ist, dass wir es offenbar richtig machen, weil wir kennen andere Leute, wo zum Beispiel ausführliche historische Dokumentationen veröffentlichen. Die haben schon aufgrund von den Dokumentationen, die sie veröffentlicht haben, Probleme bekommen, also dass man ihnen gesagt hat, das und das darf man nicht veröffentlichen. Wir auf unserer Seite, wie gesagt, bis heute noch keine Reaktion und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Wir bemühen uns darum auch, dass es so bleibt.
Wie ist denn jetzt der Reiz als Fotograf oder Fotografin, so Bunker zu fotografieren? Was ist so ein bisschen das Ästhetische, was euch reizt an diesem Projekt?
Das Ästhetische ist eigentlich das, dass die Bunker in einer wunderschönen Landschaft stehen und wir leben in einem wunderschönen Land und es ist ja auch wert, das Land zu schützen und die Bunker haben ja die Funktion gehabt, das Land zu schützen und das ist eigentlich der Reiz. Und für uns ist das auch ein bisschen wie eine Schatzsuche, wo man die einerseits die Bunker entdecken und andererseits aber auch die wunderschöne Landschaft der Schweiz.
Ich denke, das ist auch sehr ein wichtiger Punkt, den Christiane angesprochen hat. Es sind nicht immer Bunker, die das Highlight sind, sondern es ist eigentlich Natur- und Landschaftshighlight. Wenn man morgen früh, so wie wir jetzt letzten Sonntag, das Andermatt auf dem Betzberg oben sitzt, den Sonnenaufgang hat, die Sonne dort über dem Oberalp raufkommt, auf die Anlage scheint und das in ein sehr schönes Licht taucht und das sind so die speziellen Momente, wo man einfach hinsitzt und ja, den Zmorgen geniesst, den man mitgenommen hat. Oder wenn das Murmeltier einem beim Bunkersuchen über den Weg rennt. Die Sachen machen eigentlich das Ganze sehr speziell. Also es ist die Kombination aus ganzem Landschaft und Anlagen in dieser Landschaft drin.
Kommt sich manchmal auch ein bisschen komisch vor. Es denkt ihr manchmal schon, was sind wir eigentlich für ein Völkchen, das überall so Bunker herbaut? Das sagt so ein bisschen etwas aus über uns Schweizerinnen und Schweizer.
Ja, es sieht schon etwas aus über uns Schweizer, doch. Nur ich finde, es ist eine gute Eigenschaft, dass man auch den Willen hat, unsere Freiheit zu verteidigen und dass man den Willen in den letzten Jahrzehnten auch wirklich gehabt hat, um solche Anlagen zu bauen, weil es ist ja doch ein grosses finanzielles Risiko, um sowas zu bauen.
Also viel Geld, das man da in den Berg hineingesteckt hat, sozusagen. Wenn hat euer Projekt ein Ende? Hat es überhaupt mal ein Ende? Oder hört ihr erst auf, wenn jeder Bunker auf eurer Internetseite steht?
Eigentlich müsste ich jetzt da sagen, danke, nächste Frage, weil können wir nicht beantworten. Solange es uns Spass macht, solange wir so viele Reaktionen bekommen, wie wir es bisher bekommen haben, solange wir interessante Kontakte können knüpfen, interessante Menschen kennenlernen, die Schweiz jedes Mal neu entdecken, ich denke, so lange werden wir das Projekt machen. Es war nie das Ziel, dass wir den hintersten und den letzten Bunker fotografieren müssen. Das wird dann nie das Ziel sein. Aber solange es uns so Spass macht, wie es im Moment Spass macht, solange machen wir das Projekt weiter.
Und den Link zu diesem Projekt findet ihr auf unserer Internetseite drs1.ch. Könntet ihr euch vorstellen, einen Bunker zu kaufen?
Oh, gute Frage. Was meinst du, wenn wir ihn kaufen?
Schwierige Sache. Also, man könnte sich so unter Umständen doch vorstellen, ja.
Wobei die schönsten sind, die man feststellen musste, leider schon verkauft.
Aha, eben. Es gibt ja seit der Kaltkrieg, kalten Kaffee, ist ein ganzer Haufen Bunker in der Schweiz, die ihre Schuldigkeit eben da haben. Und die Armee darum, die will verkaufen. Ein Teil von diesen Bunkern sind zum Verkauf ausgeschrieben. Und uns nimmt es jetzt ein Wunder, wie es bei euch daheim aussieht. Habt ihr vielleicht so einen Bunker gekauft? Oder könnt ihr einen wie mitbenutzen? Vielleicht als Unterstand für Fahrzeuge? Oder könntet ihr euch vorstellen, irgendein ist so einen Bunker zu kaufen und würde sich auch reizen, hat er irgendeine Idee, wie man so einen könnte nutzen. Ruft uns doch jetzt an auf Telefonnummer 0848 440 222. Und Christiane und Sarko Hanzek, ganz herzlichen Dank euch für den Besuch hier im Studio und alles Gute weiterhin.
Danke vielmals.
Danke vielmals.
Wie man so einen Bunker überhaupt darf nutzen, was man alles darf machen damit, das erfahren wir in wenigen Augenblicken im Treffpunkt auf der RS1.
Perdre son temps à chercher les coupables, à qui la faute est le balai si j'avais su. Si toi tu n'avais pas de replay ici, ni ralenti. Le nom des victimes inconnues, c'est nous. Mais qui est le loup, le bandit? De preuves en manque, de preuves elle avoue. C'est la faute à la vie. Chercher les sentences, on peut l'enfermer, la mettre à genoux, mais qui se protège de ses malveillances, se prive aussi de ses goûts les plus doux. Le cheminot n'évite pas la boue, c'est le côté pire. Alors en marchant contre durable, des assurances et bons de garantie. On veut du cartésien, du raisonnable, pas de tempête et plus de maladie. On la traite de putain, chienne ou garce. Elle nous ignore, on sourit. Jusqu'à notre mort, son ultime farce. Oh, quand elle nous oublie, c'est la faute à la vie.
It's over, I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. It's not too late. 'Cause you are not alone. I'm always there with you. Till the light comes pouring through. 'Cause when you feel like you're done, and the darkness has won, babe, you're not lost. And when your world's crashing down, and you can't bear the thought, I said, babe, you're not lost. Life can show no mercy, it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. And things have seemed to change, there's one thing that's still the same. In my heart you have remained, and we can fly. I said, baby, you're not lost.
Bunker als Fotomodell, passiv hinter der Kamera von Fotografen. Das haben wir gerade gehört. Die Rollen haben sie zum Teil. Wirklich eine aktive Rolle. Spielen viele Bunker heutzutage nicht mehr. Die ganz grossen Zeiten von den Bunker und Festungen in der Schweiz sind vorbei. Weil von den Anlagen, die im Zweiten Weltkrieg und später während dem Wettrüsten zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion gebaut worden sind, viel von denen braucht das Militär heute nicht mehr. Und weil es viel Geld würde kosten, diese Bunker, Festungen, Panzersperren und Barrikaden in Schwung zu behalten, hat die Armee etwa 10'000 so Anlagen aufgeben. Was macht man jetzt mit einem alten Bunker? Darüber hat Tobias Fischer mit dem Kai-Gunnar Sievert geredet. Er ist Sprecher von Arma Suisse, der Bundesstelle, der für die Militäranlagen verantwortlich ist.
Herr Sievert, nach dem Ende des Kalten Krieges hat die Armee plötzlich 10'000 von Anlagen nicht mehr gebraucht. Ein Teil der Bunkeranlagen ist dann zum Kauf angeboten worden. Was für Leute, was für Organisationen haben sich da dafür interessiert?
Also zuerst mal kann man sagen, dass das Interesse an diesen Bunkern und Festungen also sicher beachtlich ist, das ist so. Aber die Bunker kann man nicht einfach verkaufen und vermieten. Es ist so, dass wir uns an den sogenannten Sachplan vom Militär und von der Immobilienstrategie vom VBS müssen, daran richten. Das heisst, wir haben konkrete Grundsätze. Und da sind zu den Grundsätzen gehören beispielsweise die Rechtskonformität und die Wirtschaftlichkeit. Das ist mal das eine. Dann muss man vielleicht noch sagen, was sind überhaupt Bunker? Also wir bezeichnen Bunker als sogenannte Kampf- und Führungsbauten. Das sind beispielsweise Bunker, Panzersperren, Unterstände, so Infanteriehindernisse und Ähnliches. Die Anlagen, die Gebäude und so, die sind die Spezialbauten, die sind hauptsächlich oder vor allem außerhalb der Bauzone und das ist eben genau das Problem.
Also man kann dort nicht irgendwie ein Wochenendhäuschen oder einen Spielbunker machen?
Eben nicht, weil es eben genau außerhalb ist, sind sie kaum für zivile Nutzung nicht geeignet. Und dann ist es eben so, dass wenn man jetzt beispielsweise eine Idee hat, dass man so eine Anlage will kaufen, will mieten, dann muss man ein Gesuch eingeben, für was man es genau braucht. Und dann wird das dann eben geprüft. Und erst wenn das Gesuch dann eigentlich bewilligt ist, darf man dann eben weitermachen mit der Nutzung, die man da hat wollen.
Also da wird schon vor dem Kauf wird dann das kontrolliert, genau. Was die Nutzung nachher wäre.
Genau, das ist also so, bevor man also irgendetwas machen will, muss man quasi mit einem Konzept kommen, muss sagen, was man da will. Und auch dort wird dann eben unterschieden, ist es außerhalb der Bauzone, ist es innerhalb der Bauzone. Wenn es jetzt beispielsweise innerhalb der Bauzone ist, dann ist es so, dann müsste man quasi ein nachträgliches Umnutzungsverfahren einleiten, wo man dann sagt, für was man das dann nachher nicht braucht. Das kann man machen. Und wenn es außerhalb ist von der Bauzone, was eben die Mehrzahl ist von dem, dann müssen dann die zuständigen Behörden müssen das dann nachher nicht prüfen. Und dann wird es eben schwierig, weil Kantone sehr restriktiv sind in dem Zusammenhang.
Also vieles geht nicht. Was gibt es denn für Beispiele von Sachen, die funktioniert haben?
Also beispielsweise, was man immer wieder hört, sind die Beispiele von Bunkeranlagen, die gebraucht werden zur Datensicherung. Das ist mal das eine. Nachher gibt es Gebäudeanlagen, die gebraucht werden, ich sage jetzt in einem sinngewandten Verwendungszweck, also beispielsweise in der Landwirtschaft, also für den Unterstand, für zum Sachen können versorgen, auch für so Forstbetrieb. Das sind so Beispiele, wo es da funktioniert hat.
Sind jetzt noch so Anlagen im Angebot?
Nein, aktuell haben wir keine Anlagen im Angebot. Wir haben eben, wie gesagt, wir haben viele Anfragen von Leuten, die eben wollen, so Weekendhäuschen bauen oder Partylokal und Musikband, also Übungskeller für Musikbands oder eben auch welche, die einen Bunker suchen, zum drinnen können wohnen. Aber das geht leider nicht.
Was passiert jetzt mit den Bunkeranlagen, die man nicht verkaufen oder umnutzen kann?
Das Militär ist ja der Nutzer von diesen Anlagen und dann ist es so, wenn die Armee sagt, sie brauchen die Anlagen nicht mehr, dann schaut man mal, was kann man machen. Ist das beispielsweise eine Anlage, die man, sagen wir, in absehbarer Zeit wieder mal brauchen kann, man braucht sie jetzt einfach gerade nicht, dann wird sie so auf einem kleinen Level wird die unterhalten, weil es kostet ja alles Geld. Wenn man jetzt beispielsweise feststellt, dass man sie nicht mehr brauchen kann, dann wird sie stillgelegt, das heisst, sie wird ausgeräumt und verschlossen und mit einem sehr geringen Aufwand wird sie noch unterhalten und das mit dem Hintergrund, weil ja der Bund quasi Werkseigentümerhaftung hat, oder dass nicht irgendetwas passiert.
Also dass nicht irgendwie etwas zusammenbricht und irgendwie ein Wanderer ein Loch abgeht oder so?
Genau, das sollte eben nicht passieren. Und was auch noch gibt, ist, das wird natürlich auch geprüft, ist die Sache, ob man so eine Anlage tut, abbrechen. Aber dort muss man dann einfach Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen abwägen, ob das wirklich Sinn macht, weil es wäre relativ teuer.
Jetzt, obwohl eben viele Bunker aufgegeben worden sind, sind immer noch viele Bunker in Betrieb. Es gibt auch neuere Bauten. Wie unterscheiden sich moderne Bunkeranlagen von denen, die jetzt eben aufgegeben werden?
Also sicher sind die mal natürlich moderner gebaut, die haben andere Schutzmaßnahmen, das kann man sagen. Aber sonst natürlich im Bereich Sicherheit, Kommunikation, Büroautomation, Verpflegung, Unterkunft entspricht es den Standards, die die Armee heute braucht.
Kai-Gunnar Siefer war das Sprecher von Arma Swiss, der für die Militäranlagen zuständig ist. Und das ist nicht anders als früher über Bunker, die noch in Betrieb sind, informieren die Behörden nur sehr zurückhaltend. Gerade letzte Woche hat ja der Spiegel Online die genauen Koordinaten vom Bundesratsbunker herausgegeben. Der Bunker zu Kandersteg, wo sich im Kriegsfall die Regierung drin würde zurückziehen. Bis jetzt ist der genaue Standort offiziell noch gegen geheim gewesen. Der Bunker haben übrigens in den 80er Jahren angefangen und als er fertig war, ist der Kaltkrieg schon durch. Manchmal wird dort die Gegenwart der Weltgeschichte überholt. Trotzdem, der Bundesratsbunker ist noch in Betrieb und natürlich nicht zum Kauf freigegeben, ganz im Gegensatz zu einem Haufen anderen Bunkern. Ich bin jetzt gespannt darauf, ob ihr so einen Bunker gekauft habt oder ob ihr einen wettet kaufen. Wir erfahren es nach den Pointer Sisters.
Looking in your eyes, looking into mine.
ich wette so einen Bunker, den das Militär nicht mehr braucht. Genau das hat sich die Frau Moser gesagt. Sie ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Moser.
Guten Morgen.
Ihr seid stolze Besitzerin von einem Bunker.
Ja, aber wir haben ihn nicht einfach wollen.
Sondern?
Er ist auf unserem Terrain gestanden.
Und nachher, wie ist das vor sich gegangen?
Ja, dann plötzlich ist das vorbei mit diesem Bunker und dann haben wir ihn kaufen.
Habt ihr denn immer gewusst, dass das ein Bunker ist?
Ja.
Habt ihr auch gewusst, wie es drinnen aussieht?
Nein, wir nie rein dürfen.
Und wie ist das, als ihr das erste Mal dort drinnen seid?
Ja, es ist auch ein bisschen komisch. Ich habe mir es grösser vorgestellt.
Wie sieht es denn aus dort drin?
Ja, kleine, dicke Mauern. Und zweistöckig. Die also unten müssen schlafen. Kein Licht, kein Wasser. Schon noch ein bisschen komisch.
Und warum wollt ihr den kaufen?
Ja, weil es genau auf unserem Terrain ist, dass nicht niemand anders kauft.
Dass niemand draufkommt. Und wie viel hat der gekostet, jetzt, der Bunker?
Ja, das sagen wir jetzt nicht unbedingt, aber es ist ein wunderschönes Bauernhaus. Von aussen steht an einem wunderschönen Ort.
Von aussen ist das Bauernhaus und innen der Bunker.
Ja.
Aber sagen uns so Grössenordnung, sind das 10'000, sind das 100'000 von Franken?
Nein, ein ganz kleiner Preis. Oder sie freuen sich weg, weil da kann man ja nichts machen damit.
Und was macht ihr damit?
Ein Weinkeller.
Voller Wein dort drin?
Ja, gerade voller Wein. Einfach der, den wir haben.
Und der lagert sich gut dort?
Ja, sehr.
Und geschlafen hat er schon mal dort drin?
Nein, das möchte ich nicht. Das ist feucht und kalt.
Wäre nicht zu eng.
Ja.
Das überlässt ihr lieber im Wein.
Ja.
Ich danke euch, Frau Moser.
Gerne gesehen.
Hey, schönen Tag. Ade, Frau Moser. Am Telefon auch noch der Herr Pfister. Guten Morgen, Herr Pfister.
Guten Morgen.
Wäre ihr ein neidisch, wenn ihr das hört, Frau Moser, die schon einen Bunker hat?
Das ist ja so, ja.
Ihr wettet gerne einen?
Ich habe auch schon mehrere angeschaut, aber nie war einer zum Verkauf gewesen und ja, würde gerne einen nehmen.
Warum denn? Warum wettet ihr einen Bunker?
Ich bin auf der Suche einen Bunker für ein Partylokal reinzubauen. Das Problem ist immer so, Partylokal gibt es immer weniger. Begründung ist, zum Verkaufen kannst du es nicht haben. Und Partylokal im Bunker, dann hast du kein Lärmproblem und nichts. Das wäre praktisch, so etwas machen.
Also, ihr würdet gerne Partykeller quasi aufziehen, aber ich habe gehört, dass es noch schwierig könnte werden mit der Nutzung.
Das ist ja so. Ich habe mal einen gehabt, deshalb hätte ich nutzen können, aber den habe ich nicht bekommen.
Aha, also nachher jemand anderes.
Den verkaufen sie nicht, ja.
Aha, das heisst aber, ihr seid im Moment so ein bisschen dran, die Bunkerszene abzuklappern und zu schauen, ob es noch einen hat, der für euch geeignet wäre.
Genau, ja.
Und wie viel würdet ihr denn zahlen, Herr Pfister?
Ja, das wäre ganz offen, je nach Objekt. Also, ich habe mir zwar noch keine grossen Vorstellungen gemacht.
Aber ein bisschen ein Budget hättet ihr schon?
Habe ich mir jetzt gar nicht überlegt. Nein, eigentlich nicht.
Und habt ihr das Gefühl, Partygäste kommen gerne so in einen Bunker tanzen? Ist das die richtige Ambiance?
Ja, es geht vorwiegend also so ein Partylokal, wo man das Lokal vermietet, wenn jemand Geburtstag hat oder so, wo man ein Fest macht eigentlich. Den so vermieten, oder? Das ist eigentlich das Ziel daraus. Wie wir selber, wenn du irgendetwas, so einen Partykeller suchst, findest du fast nichts. Oder wenn du etwas findest, dann sind sie unzahlbar zum Mieten. Oder?
Also der Herr Pfister vielleicht schon gleich Veranstalter von Partys in einem ehemaligen Bunker. Ich danke euch fürs Telefon, Herr Pfister. Alles Gute auf eurer Suche. Merci vielmals. Der Seis mit dem Treffpunkt. Und in der nächsten Stunde schauen wir in unsere Keller. Dort her, wo wir, dir und ich, her müssten, wenn es ernst gilt, im Krisenfall. Wir schauen nämlich in die Schutzräume oder in die Luftschutzkeller, wie man Alben gesagt hat. Das in der nächsten Stunde Treffpunkt auf der Seis. Und dann werden wir natürlich auch noch erfahren, was meine Kollegin Edith Gilmann in der grossen Festungsanlage in Stans Stadt angetroffen hat. Sie ist dort reingegangen und hat feierlich ein Labyrinth angetroffen, feierlich eine grosse Zahl von Räumen, die früher eben genutzt wurden als Festungsanlage. Das alles zwischen 10 und 11.
Nascendo il sole già, ancora dorme la città, ma noi voliamo via,
macchina che va, è carica di musica, e l'amicizia è un'isola nascosta dentro noi. Tra l'autostrada e il cielo andiamo via, dove ci porta il vento, ed il presente è già dietro di noi, yeah. Nessuna nostalgia, perché partire è vivere, per liberarsi e crescere, conoscersi di più. Tra le montagne e il mare andiamo via, come gabbiani in volo, sono certezze adesso, sogni tra noi, libera l'anima e vai, la strada non ha confini ormai, sfrecciano alberi, spazi più liberi e le canzoni. Perché dovunque vai, non sei straniero mai, se la tua casa è in te, il mondo è casa mia, il mio pensiero è libero dalle barriere inutili di false verità, libera. Insegna che la nostra casa è in noi, e che dovunque vai non sei straniero mai.
Der Treffpunkt auf DRS1. Denken wir uns zurück ins Jahr 1969. Die Welt aufteilt in Ost und West. Wetteifern, Wettrüsten, Konfrontation. Das hat auf uns in der Schweiz eingewirkt. Die Ungewissheit, die Angst vielleicht auch, dass plötzlich der Feind könnte kommen. Der Walter König war dann Direktor vom Bundesamt für Zivilschutz und er hat anno 1969 im Radio betont, wie wichtig dass der Zivilschutz ist und dass der Bund Massnahmen ergreifen will, für den Leuten die Wichtigkeit auch klar zu machen. Und eine solche Massnahme ist das Versenden von Informationsmaterial.
Auch wird das Zivilverteidigungsbuch, dessen Gratisverteilung an alle Haushaltungen der Bundesrat beschlossen hat, eine bisherige Lücke in der Aufklärung von Behörden und Volk schließen und dem Leser unmissverständlich vor Augen führen, dass zu guter Letzt jeder in seinem Lebensbereich eine persönliche Verantwortung für die Zivilschutzvorbereitungen trägt.
Jeder soll also auch selber schauen, wie dass er sich schützen kann. Wie ist das eigentlich heute? Haben wir immer noch eine Pflicht, einen Schutzraum, einen Luftschutzkeller zu bauen, wenn wir uns ein neues Haus bauen? Und wie wär's denn mal wirklich so in einen Keller rein müsst? Hätten da nicht alle Platzangst? Und wie sieht es in diesem grossen Bunker in Standstaat aus? Was hat unsere Reporterin angetroffen? Was hat es in diesem Berg innen alles? Das alles hören wir in dieser zweiten Stunde Treffpunkt zum Thema Bunker. Am Mikrofon Simon Hulliger.
Umarmen erschossen die Völkermord. Le mer n'est pas coupable, l'humeur qui m'accable, mes tortures de la sorte. Et passe les nuages, ne demeure que le ciel. Et cette larme sur mon visage est éternelle. Passe les nuages, les voix qui refluent. Et cette larme comme ton image ne me quittera plus. Ne me quittera plus. Certaines inclinaisons ne durent qu'une saison. Je le savais bien sûr. Trop mal, comme un pauvre animal, je lèche mes blessures. Et passe les nuages, le dicton je le connais. Et cette larme sur mon visage coule à jamais. Et passe les nuages, tes beaux yeux restent secs. Et cette larme sera le gage de notre échec.
Gut 270'000 Schutzräume hat es in der Schweiz auf gut 7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner verteilt. Das ist laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel so viel wie nie sonst auf der Welt. 270'000 Schutzräume, es scheint, das wären wir ein Volk, das sich das Schlimmste vorstellt und für den Fall will gewappnet sein, auch wenn es teuer ist. Ich begrüsse Christoph Fluri, Chef Konzeption und Koordination beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Guten Morgen, Herr Fluri.
Guten Morgen, Frau Hulliger.
Habt ihr selber Schutzraum daheim?
Nein, ich wohne in einem älteren Gebäude rein. Da hat es keinen Schutzraum. Aber ich weiss, wo mein Schutzraum ist, weil im Haus rein hat es ein Defeli, wo mir sagt, wo ich allenfalls müsste hingehen, wenn es irgendein Szenario gibt, wo man den Schutzraum müsste beziehen.
Und wenn man kein so Defeli hat im Haus?
Es hat nicht überall in allen Städten oder Gemeinden, wo die Defeli verteilt haben. Das hat man einmal empfohlen oder nicht empfohlen in dem Sinn. Es ist so, wenn Sie schnell tauchen und ein Defeli haben, dann kann es sein, dass Sie zu einem Schutzraum kommen, der so voll ist, dass Sie gar nicht hingehen können. Das gibt es da oben hoch. Aber Sie können bei den Gemeinden nachfragen. Die sollten wissen, aufgrund der Zuweisungsplanung, wo Ihr Schutzraum ist.
Aber wenn es darauf abkommt, dann einfach mal irgendjemand hergehen und man weiss, da hat es einen Schutzraum.
Also es ist so, es gibt zwei Szenarien eigentlich. Man hat die Schutzräume gebaut für die Zeit vom Kalten Krieg, für einen Kriegsfall. Und die Schutzräume, die sind heute privat beleidigt. Das ist auch richtig so. Die sollen wir nutzen können. Aber um die vorzubereiten, braucht es natürlich eine gewisse Zeit. Und früher, zur Zeit vom Kalten Krieg, hat es da ganze Pläne gegeben, wie man das macht. Also man hat die ausgeräumt, man hat die bereitgestellt für den Bezug. Ein Krieg ist heute mittelfristig in der Schweiz nicht sehr wahrscheinlich. In dem Sinne ist das auch kein Szenario, das im Vordergrund steht heute. Aber es kann andere Fälle geben, wie beispielsweise ein KKW-Unfall oder andere Ereignisse, wo man sehr schnell einen Schutz haben muss beziehen. Und das heisst in dem Fall einfach tauchen, an Ort und Stelle, wo sie sind, dort, wo sie etwas haben.
Also ihr eigener Keller?
Eigener Keller ist schon sehr gut und bietet schon recht viel Schutz.
Wie ist es mit der rechtlichen Bestimmung? Also wenn ich ein neues Haus baue, muss ich dann noch so einen Schutzraum jetzt bauen im Moment?
Das ist so. Also auch in den neuen gesetzlichen Grundlagen, die auf der 1.1.2004 in Kraft getreten sind, besteht die Schutzraumbaupflicht. Allerdings haben wir auch dort schon sehr viele Überlegungen gemacht, was ist noch zu tun, was nicht. In der Schweiz haben wir sehr, sehr gut ausgebautes Schutzraumbausystem oder Schutzbautensystem. Übrigens auch Schweden und Finnland hat das in ähnlichem Maß. Und heute wird auch in Asien sehr, sehr viel gebaut. Es gibt also auch andere Länder, die das haben. Aber die Schutzraumbaupflicht besteht nach wie vor. Allerdings muss man heute weniger bauen. Beispielsweise nur noch 2 Schutzplätze pro 3 Zimmer. Also wir haben die ganze Sache gedrosselt. Wir haben auch die Ersatzbeiträge relativ markant abgesetzt.
Wie ist es eigentlich mit dem Nutzen? Also ihr habt es vorhin schon gesagt, man rechnet nicht damit, dass es gerade heute und morgen Krieg gibt. Braucht es das eigentlich noch, so Schutzräume? Genau das haben wir auch die Leute auf der Straße gefragt. Hören wir uns mal an, was die dazu meinen.
Vielleicht wieder mehr in Zukunft. Ich meine, heute ist die Zeitung der Artikel über kalte Krieg ist zurück. Geht einem auch zu denken, oder nicht?
Luftschutzraum dunkel mir überflüssig. Ich sehe einfach nicht Katastrophenfall in der Schweiz so nah.
Wenn etwas passieren würde, ein Atomkraftwerk oder etwas würde explodieren oder so, wären wir auch in den Tunnel nicht längere Zeit geschützt. Da kann man ganz so gut oben bleiben.
Ich sehe nicht gerade die direkte Bedrohung zur Zeit, aber es ist sicher wichtig, wenn es dann im Fall so weit käme, dass wir gerüstet wären.
Dass wir gerüstet wären, wenn es dann so weit käme. Was sagt ihr vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz zu dem?
Das ist sicher richtig. Ich glaube, man kann alle Szenarien, man hat das gesehen beim 9-11, ein Szenario, das sich niemand hätte vorstellen können. Man darf nicht einfach alles auf die Seite tun, sondern man muss sich auch diese Szenarien überlegen. Mir scheint auch die Antworten, die ich jetzt gehört habe, die spiegelt das, was wir auch erleben. Kaum passiert etwas im Umfeld von der Schweiz. Ja, gesagt 9-11 oder der Iran-Krieg. Da hat sehr viele Leute wieder nachfragen, wo ist mein Schutzraum, wie kann ich mich schützen? Wir haben im Übrigen auch eine Umfrage gemacht, 2005, eine repräsentative. Und rund 2/3 von den Leuten, die dort geantwortet haben, haben Schutzräume als sehr wichtig oder wichtig eingestuft. Also anscheinend besteht nach wie vor eine relativ hohe Akzeptanz für die Schutzräume in der Schweiz.
Von was für Szenarien geht ihr denn aus bei der Konzeptualisierung? Gibt es von so Schutzräumen? Was sind das für Vorstellungen, die ihr euch da macht?
Also ich habe es vorhin in der Schulleitung gesagt, ein bewaffneter Konflikt, wenn man sich das während dem Kalten Krieg vorgestellt hat, der ist mittelfristig nicht möglich. Aber es gibt andere Szenarien, die uns bedrohen. Ich denke beispielsweise an Raketen, die sehr lange Reichweite haben, die sehr präzise eingesetzt werden können. Also außerhalb, weit außerhalb von der Schweiz, außerhalb von Europa. Ich habe Stichwort KKW-Unfall genannt. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch im benachbarten Ausland haben wir solche Kernkraftwerke. Aber die Schutzräume, die sind auch relativ polyvalent einsetzbar bei natur- und technischen Katastrophen, als Notunterkünfte oder als Schutzort, wo man relativ rasch gerade die öffentlichen Schutzräume kann, besetzen und trainieren gehen.
Relativ rasch, das ist auch noch ein Stichwort, das mich drauf bringt, auf die Frage, wie sollten denn die eingerichtet sein, jetzt so gerade bei den Leuten daheim. Und das haben wir auf der Straße gefragt, wie sieht euer Schutzraum daheim aus? Der Tobias Fischer hat das gemacht und da ist einiges zusammengekommen.
Den haben wir umgebaut, das ist ein wunderschöner Weinkeller geworden jetzt. Also wirklich, Wein haben wir drin, verdursten würden wir nicht.
Was da drinnen ist? Ja, ein bisschen zu essen und WC-Papier, glaube ich, keine Ahnung. Also ich gehe dort nicht oft her, ich weiß nicht wieso.
Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, schon lange nicht unten gewesen.
Ich bin im Zivilschutz und habe schon Luftschutzräume kontrolliert, müssen kontrollieren vom Zivilschutz aus. Und das sind die wenigsten parat. Also das ist meistens ein bisschen Weinkeller oder irgendwie so ein bisschen Abstellkammer.
Dort hat es eigentlich diverse gute Flaschen Wein drin. Die Liegebette sind aufgestellt, das ist ja so, ja.
Also schlafen und Wein trinken könnten sie?
Ja, sogar etwas zu essen. Der Raum vis-à-vis hat das Vorrat und ich könnte mich schnell reinräumen. Aber ich hoffe, es käme nicht dazu.
Er ist beladen mit Konfitüren und so Sachen, die man im Keller hat. Wir müssen also zuerst rausräumen.
Macht euch das Sorgen, wenn ihr das hört?
Nein, die Schutzräume sollen ja in der jetzigen Zeit auch gebraucht werden als Lagerort für verschiedenste Gegenstände. Es ist einfach ein Anliegen und das ist auch eine Vorschrift, dass die in der nützlichen Frist geräumt werden können, damit sie auch nachher noch beleidigt werden können. Das vor allem im Hinblick, wie ich vorhin gesagt habe, auf einen bewaffneten Konflikt.
Und was heisst in nützlicher Frist? Ist das definiert?
Man hat früher noch mal eine Zeitangabe von 24 Stunden gehabt, natürlich auch mit Unterstützung nachher vom Zivilschutz.
Die ganzen Bestimmungen sind jetzt aktuell auch wieder ein politisches Thema. Kommen auch ins Parlament. Könnte sich da etwas massgebend ändern in Zukunft?
Es ist so, man muss ja regelmäßig wieder mal eine Standortbeurteilung machen. Braucht es das System noch? Wie braucht es noch? Und wie sollen wir es weiterführen? Und das haben wir gemacht. Der Bundesrat hat zuhanden vom Parlament einen Bericht verabschiedet, wo wir verschiedenste Optionen drin haben. Also weiterführen gemäss heutigem Recht bis zu einer Nulllösung. Der Bundesrat hat sich auch nicht für eine Nulllösung entschieden, sondern er will an der Schutzraumbaupflicht festhalten, will aber die Schutzraumbautätigkeit nochmal stark drosseln. Das heisst, wenn es so kommt und das Parlament zu dem ja sagt, wird man nur noch bei grossen Überbauungen etwa ab 77 Zimmer Schutzraum müssen bauen. Alle anderen müssen nicht mehr physisch bauen. Sie zahlen dann einfach einen Ersatzbeitrag in der Grössenordnung etwa von 400 Franken. Das ist auch ein bisschen Solidarität zwischen denen, die bauen, ihren Schutzraum unterhalten und zur Verfügung stellen gegenüber denen, die es nicht mehr mitmachen.
Und hast du das Gefühl, es kommt so auch durch im Parlament?
Das ist offen. Die beiden sicherheitspolitischen Kommissionen sind dann für sich auf diese Option eingeschwenkt. Was das Parlament schlussendlich wird entscheiden, ist ein politischer Entscheid. Die Vorschläge vom Bundesrat sind da.
Und wir werden sehen, was da rauskommt. Herzlichen Dank, Christoph Fluri, Chef Konzeption und Koordination beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Wie ist es eigentlich, wenn ihr euch vorstellen müsst, um an so einen Schutzraum zu gehen? Hättet ihr da vielleicht ein bisschen Platzangst?
Also ich muss sagen, ich bin früher schon im Schutzraum gewesen. Ich habe während meiner Studentenzeit lang als Instruktor im Bereich Zivilschutz gearbeitet. Ich habe diverse solche Belegungsübungen gemacht und ich muss eigentlich sagen, mindestens mir. Und den Leuten, die dort drin waren, hat das nicht viel gemacht. Also wir haben eine gute Zeit verbracht dort unten. Obwohl selbstverständlich das natürlich nicht sehr angenehm ist, das ist klar.
Wir reden über das Phänomen Platzangst. Wäre das im Ernstfall vielleicht eben gleich ein Problem? Leiden viele Leute unter dem? Das erfahren wir in wenigen Augenblicken.
Mary Pickford used to eat roses, thought that they'd make her beautiful, and they did. One supposes Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. David Griffith worked as an extra, then as a stagehand, until they let him be a director. Dave was brave, a mover and shaker, a true pioneer. He seemed to show no fear. A real filmmaker, just like Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. They tried to pick fair weather, but love died and didn't last forever. Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united.
artists became united. When these artists became united.
Ich bin hier im Studio von DRS1. Es ist, würde sagen, gut 20 Quadratmeter gross, rund um ein Glas. Ich bin hier drin, aber ich komme sicher keine Platzangst über, weil ich kann immer raus. Also die Tür, die ist jederzeit offen, könnte ich rausgehen. Ich denke, das ist vielleicht noch ein wichtiges Momentum, wenn es um Platzangst geht. Ich begrüße jetzt am Telefon den Michael Raufer, Psychiater, Psychotherapeut und leitender Arzt an der Psychiatrischen Poliklinik vom Unispital Zürich. Guten Morgen, Herr Raufer.
Guten Morgen, Frau Hulliger.
Frau Raufer, Herr Raufer, die Vorstellung, in einen Bunker zu müssen, also in einen Schutzraum rein, macht das schon vielen Angst. Hat ihr das Gefühl, da kommen viele Menschen Platzangst über?
Ja, eine ganze Menge, inklusive mir. Also so ein bestimmtes Gefühl der Beklemmung kennen wahrscheinlich die meisten, die da reingehen.
Was löst denn das aus? Was ist es denn?
Ja, es löst Körperreaktionen aus, es löst ein bisschen stärkeres Herzklopfen aus. Diese Idee, dort nicht so schnell wieder rauszukommen, und das kann dann dazu führen, dass man Angst bekommt, es gibt keinen Fluchtweg, ich bekomme nicht schnell genug Hilfe, und das ergibt wie ein Teufelskreis, da kann man sich reinsteigern.
Also könnte es auch ein bisschen zu Hysterie führen, jetzt, wenn alle in so einen Raum rein müssen, dann würde das gar nicht funktionieren.
Ja, Hysterie würde ich nicht nennen, weil eben doch viele können sich dann kontrollieren, viele werden sich dann quasi gegenregulieren können sich sagen, ich weiß, es kann ja nichts passieren, ich bin ja eigentlich gesund. Aber beim Einzelnen, wenn derjenige da besonders sensibel drauf reagiert, kann das zu einer Panikreaktion führen. Und das wiederum führt dazu, dass er wahrscheinlich kein zweites Mal diesen Raum betritt.
Also dass er wirklich richtig Angst hat und blockiert ist und nicht mehr dort rein kann, sozusagen.
Genau.
Was Sie da jetzt schon gesagt haben, die Vorstellung, man kann nicht mehr raus. Was sind so die Faktoren, die eine Platzangst auslösen?
Also man unterscheidet auch Klaustrophobie und Platzangst, das ist noch wichtig. Klaustrophobie bezieht sich ganz klar auf enge Räume, auf solche Situationen wie Fahrstuhl oder eben Bunker. Während Platzangst ist ja eher, wenn Sie es wörtlich nehmen, die Angst vor weiten Plätzen. Diese Menschen haben noch vor viel mehr Situationen Angst. Die gehen zum Teil im Extremfall nicht mehr aus dem Haus oder gehen nicht auf Reisen und Ähnliches. Aber diese typische Klaustrophobie, die Angst vor geschlossenen Räumen, ist immer dadurch ausgelöst, dass es ein enger Raum ist, dass es eben keine Fenster gibt, genau wie Sie vorhin gesagt haben, keine Tür, wo man raus kann. Das sind so die schlimmsten Situationen. Typisch ist der Fahrstuhl zum Beispiel.
Also im Lift passiert es eigentlich fast am häufigsten.
Ja.
Und was kann man denn machen, wenn man merkt, Achtung, jetzt geht's los mit dem Gefühl?
Ja, wenn man kann, sollte man die Situation eben nicht verlassen, sondern sollte möglichst sich selber sagen, dass es eigentlich ganz normal ist, so zu reagieren, dass das auch wieder abklingt, obwohl man in der Situation bleibt, und dass es nicht gefährlich ist. Das ist das Entscheidende. Wenn man nämlich die Situation verlässt und beim nächsten Mal dann nicht wieder reingeht, dann führt das natürlich dazu, dass man die Situation nie mehr aufsuchen wird, oder es wird immer schwieriger, die Situation aufzusuchen. Das kennen bestimmt viele, wenn man zum Beispiel Angst vor Hunden hat und einen Umweg macht, dann denkt man hinterher, ein Glück bin ich nicht in der Nähe vorbeigegangen, sonst hätte der Hund mich sicher gebissen. Und so ist das auch mit diesen engen Räumen. Wenn man dann flüchtet, bleibt das Gefühl, gut, dass ich rausgegangen bin, sonst wäre ich da bestimmt ohnmächtig geworden oder sonst wäre ich vielleicht erstickt, sonst hätte ich nicht mehr genügend Luft bekommen. Und das kann dann wirklich über Jahre oder Jahrzehnte für die Betreffenden bedeuten, dass sie solche Situationen nicht mehr aufsuchen. Solange das nicht nötig ist, geht das ja. Aber wenn man dann zum Beispiel in eine Situation kommt, wo man unbedingt einen Fahrstuhl benutzen muss und tut es dann nicht, dann kann das schon auch zu Leidensdruck führen.
Also man sollte sich dieser Angst stellen. In dem Fall gibt es ja auch Möglichkeiten, das so ein bisschen wie präventiv anzugehen, mittels so Therapiemöglichkeiten.
Ja, unbedingt. Erstmal einfach Informationen. Das kann man auch erstmal ohne Therapie machen. Es gibt viele gute Bücher, die darüber informieren. Ähnlich wie man das kennt von Leuten, die Angst vor dem Fliegen haben, gibt es das auch für Menschen, die solche Platzängste haben. Und wenn man informiert ist, hat man oft schon sehr, sehr viel weniger Angst, weil dann weiß man ja, was passiert. Das Schlimmste ist meistens, wenn man nicht weiß, was los ist, warum reagiert jetzt mein Körper so, was bedeutet das Ganze, könnte das nicht gefährlich sein? Also präventiv wäre allein schon sich selber informieren mit guter Fachliteratur, und natürlich kann man auch bei einem Fachmann sich entsprechend beraten lassen, eben bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten, der sich speziell dann mit solchen Angststörungen, wie man das nennt, wenn das dann sehr ausgeprägt wird, dann auskennt.
Also ihr könntet euch vorstellen, wenn man jetzt so in einen Schutzraum rein müsst, dass auch bei euch selber das ungute Gefühl wird aufkommen.
Ja, das kenne ich sogar. Also dieses ungute Gefühl in so einem Labyrinth oder in so einem ganz engen Bunker ist glaube ich, etwas, was ganz viele Menschen haben. Das ist auch gar nicht problematisch oder das ist nicht krankhaft oder um Gottes Willen keine Angststörung. Das Entscheidende ist dann, wie man damit umgeht. Ob man trotzdem da drin bleibt, ob man es schafft, diese Ängste im Griff zu behalten oder ob man eben das Gefühl hat, nein, man muss unbedingt raus und beim nächsten Mal läuft es wieder ähnlich. Nur dann kann eine Angststörung entstehen.
Und der Tipp eben vom Experten, man soll sich den Ängsten stellen. Merci vielmals, Michael Raufer, Psychiater und eben auch leitender Arzt an der Psychiatrischen Poliklinik vom Unispital Zürich. Keine Platzangst oder beziehungsweise eben Klaustrophobie darf meine Kollegin Edith Gilmann haben. Sie ist eben die 200 Meter rein in den Berg und hat dort ein richtiges Labyrinth angetroffen. Was sie dort sieht, das hören wir noch in dieser Stunde. Zuerst lernen wir aber einen Mann kennen, einen Hörer von dieser Seite, der sich bei uns gemeldet hat und wo doch ein ziemlich eindrückliches Erlebnis hatte im Zusammenhang mit Bunker. Das sind gut 5 Minuten.
Pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, que va la ermita de
desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, camino verde que va la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar vuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí me he puesto a llorar. Por el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Camino verde que va la vida. Por el camino verde, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde que va la ermita. Por el camino verde que va la ermita. Que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están.
Der Treffpunkt auf der RSS zum Thema Bunker. Und wir lernen jetzt Bruno Meier kennen. Er hat im 41 im Militär einen Denkzettel verpassen. Wie er das gemacht hat, erfahren wir. Guten Morgen, Herr Meier.
Ja, guten Morgen.
Herr Meier hat euch bei uns gemeldet, wo ihr gehört habt, dass wir eine Bunkersendung machen, wo ihr ein ziemlich eindrückliches Erlebnis gehabt, wo ihr etwa 14 war. Erzählt mal, was ist denn passiert?
Ja, also ich muss ein bisschen ausholen. Mein Vater war Direktor vom Emmentaler Käseexport und mein Gotte von der Zürcher Goldküste, der ihr Mann, war Major im Büro für Festungswesen in Bern und natürlich begeistert vom Bunkerbau und hat plagiert, wie man dann, wenn man die Bunker hat, die Schwaben können abhalten, überhaupt in die Schweiz hineinzukommen. Und das hat mich ein bisschen Schutze gemacht und ein bisschen herausgefordert. Ich bin dann in der Ferien bei meiner Tante gewesen, Ida Finkbeiner, das ist eine berühmte Bäckerei in Liestl. Und mit dem Velo bin ich alle die Bunkerbauten in der Region habe ich abgeklappert mit dem Velo und habe mir die beteiligten Truppeneinheiten notiert und wo die Bunker quasi fertig waren, habe ich die Bunker, also von dem Bunker aus, die Landstrich, wo man könnte bestreichen mit Kanonen und so, habe ich fotografiert, habe all das zusammengesammelt und alle Angaben habe ich auf einer 25.000er Karte eingetragen und die Karte mit diesen Fotos und alles eingeschickt als Beweis für die Spionagemöglichkeit durch einen Bub an das Büro für Festungswesen.
Also, darf ich mal schnell einhängen? Also, ja. Der Mann von eurer Gotte, der das so ein bisschen blöffet hat, dem hat er gefunden, dem wollte er zeigen, dass es eben gleich nicht so geheim ist, das Ganze, dass man die Bunker relativ leicht findet. Und er hat es auch gefunden. Wie hat er das denn gemacht? Sind ihr echt so ein bisschen rumgefahren?
Ich bin rumgefahren. Ich habe natürlich schon gemerkt, wo hier gebaut wird. Und habe noch lustige Erlebnisse gehabt, dass ich zum Beispiel mit dem Velo an einer Wache vorbeigefahren bin. Die hat anscheinend ein bisschen überrascht gewesen, der Wachsoldat, und hat Achtungsstellung angenommen. Und ich bin einfach vorbeigefahren.
Also, der hat nicht gesagt, halt, da dürft ihr nicht her.
Nein.
Hat er sogar noch begrüßt.
Der Bub hat doch, den hat man dürfen durchlassen, oder?
Eben, sie waren dann erst 14 gewesen.
Ja.
Und dann hat er das ganze Material eingeschickt. Und ja, was hat das dann für eine Reaktion gegeben?
Ja, also meine Eltern haben von dieser Aktion keine Ahnung gehabt. Und ein paar Tage später, nachdem wahrscheinlich die Post zu Bern war, sind zwei vornehme Limousinen mit höheren Offizieren vorgefahren bei meinen Eltern im Emmental. Und wir haben in einem grossen Haus gewohnt mit 13 Zimmern. Und ich habe das sogenannte Herrenzimmer müssen kommen, wo die Herren dort Offiziere und meine Eltern waren. Und dann haben die Offiziere gesagt, also, ich habe eine fantastische Arbeit geleistet mit der Recherche, die ich da gemacht habe und mit diesen Bildern und so. Und ich kann froh sein, dass ich das nicht weitergegeben habe an Find, oder? Wenn ich ein Erwachsener wäre, dann müsste man mich sogar wegen Spionage zum Tod verurteilen und so weiter. Und das Einzige, was sie verlangen, ist, dass ich die Originalfilme von diesen Fotos jetzt innen ausliefern muss. Und das habe ich dann gemacht und der Fall ist abgeschlossen worden.
Ja, aber jetzt sagen wir mal, Herr Meyer, seit dann 14 waren, dann kommen die beiden höheren Militär und reden etwas von Todesstrafe und so. Seid ihr da nicht auch extrem verklüpft?
Ja, vielleicht schon ein bisschen.
Ist doch plötzlich nicht mehr so geheuer gewesen, das Ganze?
Ja, ich habe gemerkt, erstens bin ich nicht erwachsen und zweitens habe ich es nicht weitergegeben, sondern direkt als Beweis und aus Patriotismus eben auf Bern geschickt, an das Büro für Festungswesen, damit denen ein bisschen die Augen aufgehen, was da ein Bub kann an Spionage erreichen, oder?
Also hat ihn eigentlich wohl einen Dienst tun, sozusagen.
Ja, ja. Und ich war ein Fanatiker gewesen, also in dem Sinn, ich wollte eventuell Berufsoffizier werden oder in die Antispionage gehen. Oder ich habe mich nachher auch noch in vielen verschiedenen Details engagiert in dieser Richtung.
Also Spionage, etwas, wo junge Buben ja sowieso auch noch relativ stark fasziniert. Wie haben eure Eltern reagiert, Herr Meyer? Sind die verrückt worden?
Nein, eigentlich nicht. Mein Vater hat im 35 einen Hof gekauft im Fricktal bei Herznach auf dem Kornberg. Und wir haben dort während dieser Bunkerbauzeit, hat es da oben Truppen gehabt. Wir mussten vom Emmental eine spezielle Bewilligung haben, um überhaupt auf den Hof zu kommen. Und schon das war ein bisschen mühsam gewesen. Und da habe ich gedacht, es ist ja recht, dass sie die Bunker bauen. Es hat ja heute noch auf dem Kornberg solche Bunker. Die sind dann nachher, wo sie fertig waren, wo man dann die sogenannte Redui-Idee gehabt hat von Bergfestigen, sind die offen gestanden, die Bunker. Und mein Vater hat dann auf Bern wieder geschrieben, sie sollen wenigstens ein Schlössli hermachen, dass nicht jeder Mann jetzt einfach reingehen kann. Und ich habe ein Gedicht gemacht in meinem Patriotismus, wir würden uns bewähren. Also, wenn es Krieg gäbe, dann wäre ich auch einer, der sich wehren würde.
Also ich sehe, die Bunker, die haben nicht nur euch, sondern eben euer Vater, eure Familie doch relativ prägt. Und ich denke, das Erlebnis dann mit 14, das vergessen ihr auch nie mehr.
Nein, schon nicht.
Eine besondere Geschichte. Merci vielmals, Herr Meyer, dass ihr angerufen habt. Danke vielmals. Oder Bunker, die Festung in Stanstadt ist mal geheim gewesen, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist sie ein Museum. Man kann sie anschauen und was es dort drinnen zu sehen gibt, erfahren wir in wenigen Augenblicken.
Then that just mention in your name. Always there to remind me. No one could ever take your place.
In Stansstaat hat es eine Festung im Kanton Nidwalden. Die Festung die ist im Zweiten Weltkrieg entstanden und Ende 80er Jahre aufgegeben worden. Heute ist die Festung frei zugänglich. Es ist ein Museum, das zeigt, wie das die Soldaten und Offiziere dort innen geschafft haben. Edith Gielmann, meine Kollegin, ist dort und sie hat mit der Museumsleiterin, der Nathalie Unternährer, und mit einem ehemaligen Festungswachoffizier, dem Sepp Amstadt, die Festung können anschauen und erzählt uns, was sie gesehen hat. Wenn sie dann aus dem Bunker also wieder raus ist, jetzt geht's los.
Es ist so ein bisschen fürchterlich und nicht wirklich möglich und heimelig. Wir laufen jetzt dahinter. Wie weit geht der Stollen hinter Herr Amstadt?
Eben 200 Meter, aber ich kann es jetzt schon beruhigen, wie weiter hinterher als wir kommen, wie trockener und angenehmer wird es. Wenn wir in der Unterkunft sind, wollen sie gar nicht mehr raus.
Da linker Hand von mir ist der Funkraum. Machen kann man da natürlich nicht mehr viel, funken kann man da nicht mehr. Aber es ist eindrücklich zu sehen, wie die dort mal zur Zeit des Zweiten Weltkriegs kommuniziert haben. Heute ist das ganz anders mit modernen Kommunikationsmitteln. Aber die Handys tun, glaube ich, nicht, gell?
Gott sei Dank gehen die nicht unter Fels. Wenn da die Schulklassen kommen, wenn ich sage, unter Fels funktioniert kein Funk und Gott sei Dank auch kein Handy, nehmen die Mädchen und Buben sofort das Handy zum Sack aus und schauen, ob der Amstadt gelogen hat.
Ich bin zwar kein Bub und kein Mädchen mehr, aber ich habe das Nadel natürlich auch dabei. Ich schaue jetzt auch geschwind, ob ich einen Empfang habe da. Nein, tatsächlich, es geht also nicht. Wir sind jetzt wirklich von der Außenwelt abgeschnitten. Beim Eingang, Frau Unternährer, hat es alte Militärmäntel, glaube ich, so im Ecken hängen gehabt. Haben Sie die schon irgendwelchen amerikanischen Touristen, die in den Flipflop gekommen sind, müssen anlegen?
Also die Militärmäntel sind sehr beliebt, weil die Festung ist Winter wie Sommer etwa 12 Grad. Und wenn man länger drin ist, kommt man also gehörig den Gefrierli über.
Wir sind an einer Kreuzung, jetzt müssen wir links abbiegen, signalisiert Sepp Amstadt. Artillerie ist angeschrieben, Batteriefeuerleitstelle.
In der Batteriefeuerleitstelle hat der Batteriefeuerleitoffizier mit seinen Mitarbeitern die angeforderten Feuer berechnet. Das spielt eine Rolle, da ich mal das Ziel, welche Koordinaten hat das Ziel, was ist es für ein Ziel, was braucht es für Munition, oder? Distanz, alles zusammen, alle diese Punkte haben sie müssen berechnen.
Also quasi für das Büro, für die, die nachher dann wirklich scharf geschossen haben?
Ganz genau. Aber das ist etwas interessant, da müssen sie schnell rüberschauen.
Also da geht es...
Das ist
in ein Seitengängel rein mit einer Leiter. Man kann zwar nicht rauf, sie hat eine Metallplatte drauf, sonst wäre da wahrscheinlich schon ein paar Besucher raufgekraxelt. Das will man nicht. Wo kommt man da hin, wenn man da drauf geht? Ist etwa, was sind das, 10 Meter?
Sie sehen nur eine Leiter, es sind drei. Wenn Sie jetzt das, was Sie sehen, mal drei rechnen, kommen Sie zum einzigen Notausgang. Aber Sie können sich vorstellen, wie ring das war.
Also ich bin froh, wenn ich da nicht das Chemie drauf muss und wenn man mich nachher dann wieder durch den Hauptgang rauslässt. Aber bis jetzt... Sieht es gut aus. Wie war das, Frau Unternährer, wo Sie jetzt als nicht Ex-Militärlerin das erste Mal im Stollen war? So ein bisschen beklemmend ist es ja schon, oder?
Ja, also sehr. Ich merke, wenn ich 2 Stunden hier drin war, dann komme ich so ein bisschen einen komischen Kopf über. Ich bin trotz Faserpelz oder Militärmantel jeweils durchfroren und habe immer wieder das Gefühl, ach, ich spüre die ganzen Felsen auf mir oben. Also ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, länger drin zu sein. Aber also einfach so der erste Eindruck war überwältigend.
Schon faszinierend. Wir sind unterdessen an dem Ort abgekommen, wo wirklich scharf geschossen worden ist. Es steht schon an der Wand, Achtung, vor dem Schießen Tarnung öffnen. Und es hat 4 Puppen, die mit einer Kanone hantieren. Das habe ich bis jetzt richtig so gesehen, Herr Amstatt.
Bis jetzt oder? Haben Sie es richtig gesehen, jetzt komme ich wieder. He? Der dann mit dem Papier in der Hand ist der Geschützchef. Der sitzt, ist der Richter. Das ist der Lader und das ist der Verschlusswart. Und da hinter der Mauer hockt der Innenbeobachter und da hinten sind Munitionler.
Die Uniformen sind die aus den 40er, 50er Jahren, also wirklich alte Uniformen. Und Gasmasken, wie man sie von ganz früher her kennt oder der eine oder andere vielleicht in einem Kriegsfilm gesehen hat, wirklich noch mit diesen schwarzen Schläuchen und sie sehen ja, ein bisschen antiquiert aus. Auch Kopfhörer sehen ein bisschen antiquiert aus, dunkelt mich. Warum haben denn die Masken an? Hat das so viel Staubentwicklung gegeben, wenn man mit der Kanone geschossen hat?
Der Staub ist nur ein Thema. Beim Maschinengewehr ist es zum Beispiel davor, beim Eingang, ganz extrem, so ein kleiner Raum. Staub, Rauch, Lärme und das allerschlimmste CO.
Dann neben dem Herr mit dem Befehl in der Hand sitzt einer an dieser Kanone auf einem Stühle und der hat so ein Rad in der Hand, wo er wahrscheinlich den Winkel kann verstellen und auch eine Art von einem Fernrohr, von einem Guckloch. Was ist denn seine Aufgabe?
Das ist der Richter, der da sitzt. Der tut die Seiten und die Höhe einstellen nach dem Befehl. Und dort sieht er die Optik, dort kann er auch durchschauen. Und der hört den Befehl. Sie sehen das am Kopfhörer, an einem ganz modernen alten.
Dann hat es eben noch 2 Herren ohne Kopfhörer. Das sind die rechts und die wirklich an der Kanone hantieren. Warum braucht es für das 2?
Einer ist der Lader. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn da in der kürzesten Zeit 10, 15 Schuss raus müssen, dass man auf die Terrasse gehen. Und das dort dann ist der Verschlusswart. Der tut den Verschluss bedienen.
Und wer hat denn in dem Sinn abgedruckt?
Der Richter, der drückt ab. Ah. Das ist ja logisch, der muss jetzt erst sauber gerichtet haben und dann drückt er ab.
Dann gehen wir noch eine Ecke weiter. Und wir sind jetzt in einem Ort, wo es sehr viele alte, fast schon Küchenbuffet, würde ich sagen, oder Werkzeugschränke hat. Es hat einen Haufen Rohr um mich herum. Ja, was ist das echt? Materiallager oder so irgendetwas wahrscheinlich? Nein, Werkstatt?
Ei, aber das Wichtigste ist, das ist der Maschinenraum. Muss Ihnen sagen, Technik 4142, oder? Mhm. Und da haben wir auch Filter. Ein N-Filter, ein C-Filter, nochmal ein C-Filter, ein CO-Filter. Es war ja bekannt, dass der Hitler schon chemische Waffen hatte, oder? Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel chemische Waffen eingesetzt worden wären, hat man die Luft müssen über den Filter führen.
Aber eine Lüftung muss es ja auch irgendwo haben. Ganz soll normale.
Soll ich die einschalten?
Ja, ah, die ist jetzt nicht an.
Nein, dass ich nicht lernen muss.
Dann schalten wir die Lüftung doch mal an. Der Sepp Amstatt geht jetzt die Schalter drehen. Man hört es ziemlich deutlich. Das heisst, jetzt ist unsere Frischluftzufuhr wieder gewährleistet.
Richtig, jawohl. Und ich habe sie vorhin nur abgestellt, dass wir nicht zu laut reden miteinander.
Aber wir laufen nicht in Gefahr, wenn sie während dem Rundgang die Lüftung aushaben, dass wir irgendwann Probleme mit dem Schnaufen bekommen.
Überhaupt nicht.
Gut, schalten wir die Lüftung vielleicht wieder ab. Nicht, dass es im ganzen Stollen rauscht und wir einander so anschreien müssen. Ich tue hier den Schalter auch drehen. Das darf ich jetzt ja einfach aus. Ja. Gut. Sehr gut. Gehen wir raus aus dem Raum und wir sind jetzt im Mannschaftsquartier angelangt, also in dem Bereich, wo wirklich vollständig geschützt ist, nicht nur vor Beschuss, sondern auch zum Beispiel vor chemischen Waffen. Da ist das Mannschafts-WC, sind das auch noch Duschen, sind auch noch gewesen, aber
nur eine
Dusche. Für wie viele Leute?
100 Mann.
Ja, gut.
Früher haben die Leute privat nicht so viel duschen wie heute. Und die Dusche, bin ich überzeugt, ist sehr wenig gebraucht worden. Wissen Sie warum? Es hat nur fließend und kaltes Wasser gehabt.
Da geht die Steige darauf Richtung Truppenunterkunft und ein Pfeil hinterher zum Sanitätstrakt. Das schauen wir uns doch beides an. Zuerst gehen wir jetzt ins Sanitätszimmer. Ah, hier hat es aber eine Badwanne.
Aber nur für die Kranken.
Ach so.
Bevor der Arzt einen behandelt hat, hat er müssen betteln.
Hier sind die Kranken gelegen, im Krankenzimmer.
6 Betten.
Doppelstöckig. Dann ist hier der Operationssaal mit der Liege, wo man drauf gelegen ist, einer Lampe, die genau geleuchtet hat. Und hier in den Schränken hat das ganze chirurgische Material.
Vielleicht noch ein Wort zu der Liege. Also Operationsliege, das ist einfach eine Pritsche, oder? Also so wie in einem modernen Operationssaal darf man sich das nicht vorstellen. Es ist so ein bisschen Eierschale, gelb gekachelt. Es ist eher ein schummriges Räumchen, so hell wie heute nicht. Und es ist eine Metallpritsche, Operationstisch. Ja. Was hat es denn so alles in dem Schrank drin?
Also die ganzen verschiedenen Zängli und Scheren, Skalpell, Pinzette. Hier ist Zahnarzt ist natürlich auch wichtig.
Ja.
Hat man verschiedene Zahnarzt, ein Bohrer zum Beispiel auch.
Also der Bohrer, der ist natürlich nicht so, wie man ihn heute kennt vom Zahnarzt. Der ist noch handbetrieben, sehe ich da gerade. Genau. Hat man noch so ein Rädchen drehen. Also ich stelle mir vor, wenn man Zahnweh gehabt hat in dieser Festung, ist das eher eine unangenehme Sache gewesen.
Also es war sicher nicht angenehm, hier auf dieser Blechpritsche zu hocken und irgendwie mit dem Handbohrer seinen faulen Zahn raus zu operieren lassen. Aber es war halt Militär gewesen auch.
Haben Sie mal einen Zahn raus operieren in einer Festung, Herr Amstatt?
Habe ich nicht müssen, aber ich will Ihnen noch etwas sagen. Zu dem Arztbesteck, oder wie man dem sagt, oder? Haben wir schon einen Mediziner gesagt, ja, das ist heute noch ganz ähnlich. Eine Schere bleibt eine Schere, es hat einfach ein anderes, moderneres Outfit.
Jetzt gehen wir die Steige darauf zu dem Mannschaftsquartier. Truppenunterkunft heisst das nicht, Mannschaftsquartier.
Es hat 52 Betten. Der Herr Amstatt hat vorher gesagt, es sind 100 Leute in dieser Festung gewesen. Sie können sich vorstellen, man hat in Schichten geschlafen, also es hat nicht jeder ein eigenes Bett gehabt.
Das Bett hat man geteilt. Also das Bett, ich gehe jetzt mal Probe legen. Das sind so, ja, wie man sie vielleicht kennt von so einer SAC. Heute sind halt so Pritschen. Ich lege mal ab. Also sehr, sehr weich, dunkt es mich jetzt nicht. Und zum Zudecken hat man was bekommen, Herr Amstatt? Sie haben das ja noch miterlebt.
Eine Wolldecke haben wir gehabt.
Es ist so eine von diesen Militärwolldecken, die man kennt, oder? Die so ein bisschen grau-braun sind und so mit dem roten Streifen am Schweizer Kreuz. Das ist ein kratziger Kalb, das passt mir irgendwie nicht so. Kommen wir da wieder runter führen. Und eine Garderobe gibt es da, da hängen noch mal mehr alte Militärmäntel und so kleine Regale mit einem Nummerli drauf, wo man dann seine Habseligkeit hat können verstauen. Viele sind sie ja dann allweg nicht gewesen. Da hat man einfach eine Uniform gehabt, zum Aufhängen am Abend. Dann hat es da sogar ein Zimmerli mit. Da ist ein Doppelbett da unten. Ist das ein Besuchszimmer?
Nein, das ist auch eine Offiziersunterkunft. Und je höher das zugegangen ist, da hinten haben wir zum Beispiel noch eins mit einem Federbett. Also der Kommandant hat dann im Federbett verschlafen.
Man merkt es aber so ein bisschen, die Temperatur verändert sich. Je weiter man reingeht im Berg, dunkt es mich, desto wärmer wird es. Oder habe ich jetzt das noch gemeint?
Mal in den Mannschaftsräumen ist eine höhere Temperatur als im Stollen. Da. Und wie wir auch sehen und feststellen, also es ist auch nicht mehr so feucht wie in dem 200 Meter langen Gang.
Also nicht ganz so unangenehm zum Schlafen, wie man es hätte können am Anfang meinen können. Wenn man in die Festung reinkommt. Jetzt sind wir wieder im Bereich, wo es von der Decke tropft. Und höhlen. Rechts und links hat es keine Betonwände mehr, sondern es kommt teilweise wirklich wieder der blutige Fels führen. Und ich muss ehrlich sagen, Frau Unternährer, mir geht es so ein bisschen wie rein. Tagelang müsste ich, glaube nicht rein sein. Ein Rundgang ist spannend, aber glaube zu lang würde bei mir auch ein bisschen den Festungskoller auslösen. Türen auf. Das Tageslicht hat uns wieder.
Das Tageslicht hat sie wieder, Edith Gilmar. Und ich glaube, sie ist ziemlich froh darüber. Wenn auch ihr so einen Bunker wollt, anschauen wollt, dann findet ihr einen Link dazu auf unserer Internetseite. Sowohl der Link zu dieser Festung eben in Führigen, wo Edith Gilmar jetzt gerade war, oder auch zu allen anderen Bunkeranlagen von der Schweiz, die öffentlich zugänglich sind. Ihr findet das unter drs1.ch. Das war der Treffpunkt zum Thema Festung Schweiz, das Land der Bunker. Und morgen machen wir das Gegenteil vom Einbunkern. Wir schmecken den Duft der Freiheit.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.